Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ja, ich versuch's. Der Hit in Dauerschleife.
Ja. Ich glaube noch dran, ich hoffe dran. Für mich geht's ja morgen zum Papa-Kind-Zelten, weißt du?
Papa-Kind-Zelten klingt gut. Ja, das ist bestimmt hier, die Regierung wird jetzt bestimmt heimlich irgendwelche Flugzeuge in die Atmosphäre schicken, die zur EM Sommerwetter machen.
EM? Worum wird gestritten? Handball, Fußball?
Fußball-Europameisterschaft. Okay. Startet heute Abend mit dem Eröffnungsspiel.
Ach so, okay. Und das wird in Deutschland ausgetragen?
Ja.
Ah, okay. Ja, sorry, ich bin da nicht so.
Sehr gut. Da haben wir das schon mal dich wenigstens da auf den neuesten Stand gebracht.
Ja, danke dafür. Konnte ich wieder was richtig mitnehmen aus der Aufnahme heute.
Ja, Entschuldige. Mal gucken. Also ich war auch schon mal heißer drauf irgendwie. Aber wahrscheinlich werde ich es heute Abend mit den Jungs irgendwie dann doch gucken. Ja,
hat Deutschland sich qualifizieren können?
Ja, wir waren ja als Gastgeber gesetzt, deswegen haben wir uns ja beworben.
Jetzt verstehe ich. Okay, das heißt also, Deutschland spielt heute auch als Gastgeber dann, oder? Oder was ist
Eröffnungsspiel? Ja, genau. Gastgeber ist ja im Eröffnungsspiel.
Ah, okay.
Und jetzt fragst du mich Sachen Schottland, glaube ich, oder so. Aber okay. So tief bin ich dann auch nicht. ich glaube schon, genau. Ach ja. Ich habe gerade dran gedacht, wann war das denn? Wann sind wir denn Europameister mit Berti Vogts geworden? 96?
Was weiß ich, wer ist Berti Vogts, bitte?
Das einzige Golden Goal der Geschichte, Oliver Bierhoff mit dem Kopf. Ich weiß auch nicht mehr so viel, aber was ich weiß, ist, dass ich quasi nicht geschlafen habe und am nächsten Morgen in eine Deutschlandfahne gehüllt in die Schule gegangen bin. Und meine Englischlehrerin hat noch extra ein Fotoapparat aus dem Lehrerzimmer geholt, weil sie das so lustig fand, wie ich aussah, noch vom Rudel gucken am Abend davor und dann mit ohne Schlaf. Und hat mir das zum Abi noch geschenkt, das Foto.
Ja, voll gut. Voll gut. Ihr merkt, ich bin richtig tief im Thema drin, kommt direkt bei mir nach Schlagzeugspielen.
Ja, aber wo du sagst Wetter, ich hatte extra das passende T-Shirt zur Folge rausgelegt und habe dann gedacht, ich muss einen Pulli anziehen, das geht nicht. Mir ist kalt hier drin.
Montagmorgen war ja richtig schlimm, weil am Sonntag war ja schönes Wetter, ne? Und dann bin ich so in meiner Selbstverständlichkeit in kurzer Hose und T-Shirt raus und dann bin ich rückwärts die Treppe wieder hoch, hab mir eine lange Hose und eine Jacke angezogen, saß hier im Studio und dachte mir, ich glaube, ich mach nochmal die Heizung an. Hey, wenn es jetzt vor den Sommerferien so ist, super, aber ich fände dann toll, so ab Anfang Juli dürfte es ein bisschen milder und ein bisschen trockener auch werden. Das wäre in Ordnung, glaube ich.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Und wir hätten heute auch ein bisschen besseres Wetter verdient gehabt, weil wir quasi Jubiläum haben. 90. Folge.
Alter, der Countdown läuft, ne? Bei 100 machen wir Schluss, oder?
Genau, bei 100 machen wir Schluss, das ist gut. Und also mit 90 spürt man ja auch langsam das Alter, deswegen hoffe ich gleich auf das Thomann-Paket mit meiner Stehhilfe. Ich habe dir schon berichtet. Ja, das Alter.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch sowas gemacht wie du jetzt. Und zwar, also du hast dir eine Stehhilfe gekauft, ne? um es dir ein bisschen bequemer im Unterricht zu machen. Ich habe mir quasi das Pendant einer Stehhilfe gekauft, und zwar so eine kleine Halterung. Und da kann ich jetzt am Schlagzeug mein Stream Deck perfekt so platzieren. Mhm. Und das ist super entspannt. Ich habe nämlich an meiner Technik weiter rumgeschraubt, werde jetzt in den Sommerferien sowieso mal wieder so eine Technik,
Restart.
Ja, sowas, ne? Alles schick und schön machen und und habe mein Stream Deck jetzt verbunden mit meinem Videomischpult und das ist total toll. Ich hatte ja auch am Sonntag meinen Filmmeister Workshop, also das war ja Online-Kurs und Workshop und am Sonntag war dieser Live-Workshop dazu zum Kurs. Und da hatte ich dann so richtig tolle Bild-in-Bild-Komposition gebaut und das hast du dann alles ganz entspannt, ohne dass ich irgendwie noch so übers Schlagzeug drüber lehnen muss, um an das Ding dran zu kommen. Mhm. Konnte ich das ganz entspannt umschalten und so. Ist natürlich auch super für einen Online-Unterricht, macht einfach Spaß. Genau, und da habe ich mir jetzt so eine Halterung gekauft, dass ich das quasi im Drumset irgendwo platzieren kann. Das ist ja quasi das etwas coolere Pendant zur Stehhilfe, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und du hast mir ja so ein paar Testvideos geschickt mit den geilen Bild-in-Bild-Sachen und so. Ja, und ich hab dich ja gewarnt, ne, und gesagt, hier, du darfst alten Menschen nicht so Sachen, so Flausen in den Kopf setzen, die kommen irgendwann und fragen und wollen wissen, wie das geht.
Ja, das ist ja kein Problem, Rechnung kommt dann.
Ne? Ja, das ist genau. Genau. Ja, wir haben schon, ich habe bei den Patreons für die nächsten Themen Sachen eingesammelt, Fragen und so. Letzte Woche hatten wir ja ganz viel und der Olaf hat auch die erste Sprachnachricht eingesandt, aber die ist erst zu einem der kommenden Themen, die werden wir dann noch nicht hören. Aber wir haben letztes Mal den Ralle vergessen, hast du den eigentlich heute parat?
Den habe ich natürlich parat.
Vom legendären Auftritt, wo unsere Schüler, Schülerinnen, Hörerinnen vor der Bühne standen und wir die mit auf die Bühne geholt haben.
Ja, den habe ich jetzt hier parat. Jetzt muss ich erstmal in diesem Wust von Hörbeispielen, muss ich den Ralle erstmal finden.
Das war natürlich heute die passende Folge, genau.
Ja, im Grunde genommen schon, ne? Ja, aber Achtung hier.
So, na gut, dann habe ich es nicht anders gewollt. Ihr nicht, die Band nicht. Wir probieren das mal. Long Train Running steht hier.
Kannst du das mal bei dir?
Werd alt, ich muss lesen. Ist das der. Das kommt extra, das ist ja noch besser! Okay, zum Portal! Here we go! Die Hände zusammen!
Ja.
Yeah.
Großartig.
Was?
Und man hat ja schon, also so unvorbereitet irgendwo auf die Bühne geholt zu werden, ist ja immer so ein bisschen kribbelig, aber Ralle hat's gerockt.
Ja, also, ne, ich würde mal sagen, besser kannst du es im Grunde genommen nicht machen. Also danke, Ralle, dass du uns da auch noch unterstützt. Es war einfach insgesamt, der ganze Tag war hilarious. Aber gut, Schwamm drüber. Ralle hat es auf jeden Fall rausgerissen, finde ich. Danke dafür.
Genau, also wir machen ja gleich eine Rhythmusgruppenanalyse und wir haben ja schon mal Tower of Power hier gehabt.
Ja.
Und da hat der Jonas uns noch, unser treuer Hörer, geschrieben, oder vor allen Dingen wahrscheinlich auch mir, dass die am 18.11. In der Lichtburg in Essen spielen. Ist natürlich ein bisschen special, weil die Lichtburg, wer es nicht kennt, ist das älteste Kino Deutschlands und also dementsprechend ein altehrwürdiger Kinosaal. Das heißt, ein bisschen Sitztanz wahrscheinlich angesagt, aber
Und halt ohne David Garibaldi, ne?
Ja, wobei der Jonas hat die sich letztes Jahr, glaube ich, angeguckt in Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, und meinte natürlich, dass auch die Leute, die sich dazugeholt haben, jetzt auch nicht die schlechtesten sind.
Nein,
und dass ansonsten auch dieser Rentnerverein einfach eine schockierend krasse Show auf der Bühne abliefert.
Ja, das.
Und wenn sie dann mal vor der Haustür quasi aufrollen, dann
Ja, klar. Ja, ich werde wahrscheinlich auch hin. Stopp, ist das nicht an dem Wochenende von unserem Bass and Drums Weekend?
Ich glaube, das ist da drumrum. Ich glaube, das ist sogar ein Montagabend. Ich werde vielleicht schon mal bei den letzten beiden Schülern vorfühlen, ob wir einen Ausflug machen sollen anstatt Unterricht.
Ja, genau. Klassenfahrt könnte man machen. Na komm, ich sag mal, lass uns mal ins Thema gehen. Nicht, dass wir hier gleich die Jünger dieser Band. Wobei wir sind im Grunde genommen alle Jünger dieser Band, oder Andi? Also,
du kommst ja eigentlich nicht drum rum. Es kommt ja immer wieder auch die nächste Band raus, die klingt wie Led Zeppelin. Ne? Ja. Also ob es jetzt Greta Van Fleet ist oder was weiß ich. Also es kommt immer, oder damals, wie hießen die, Jet oder so.
Ja.
Also es kommt immer irgendwann wieder eine Band mit irgendwelchen jungen Typen, die im Prinzip klingen wie Led Zeppelin raus. Und Led Zeppelin steckt auch überall drin, was
im
weitesten Sinne das Label Rock trägt.
Ich wollte gerade sagen, ich hab in meinen Shownotes geschrieben, so, wenn, also großer Einfluss für alle Drummer jetzt, ne, das ist natürlich jetzt gerade mal einmal kurz gemünzt auf John Bonham, die irgendwas mit Rock und Metal im entferntesten Sinne an der Mütze haben, so, ne? Also das da kommt einfach kein Mensch drum rum, so, ne? Meine Frage wäre, kannst du dich noch an deinen persönlichen Erstkontakt erinnern? Wie bist du drauf gekommen? War das in deinem Musikerdasein oder war das schon in deinem Nicht-Musikerdasein?
Nee, das war definitiv davor. Und ich habe mich Die Frage, ich wusste, dass du wahrscheinlich was in die Richtung fragen wirst und habe tatsächlich überlegt. Und du erinnerst dich, dass ich beim Dave Matthews Konzert in meinen besten Kumpel aus Schultagen gerannt bin.
Du hattest, das Allergeilste ist im Grunde genommen, du hattest ein Led Zeppelin T-Shirt an und Dave Matthews haben ja zum Einspiel, weil sie da diese Technikprobleme hatten, hatten Fool in the Rain auch noch gespielt. Das war ja wirklich hilarious. Aber du bist in deinen Kumpel reingerannt, ja?
Genau. Und also mit dem hat mich vor allen Dingen auch so die Musik verbunden und wir hatten quasi noch so die beste Freundin mit dabei in der Clique, die Suse. Und da ist total lustig, das schließt jetzt den Kreis zu dem Gig mit Ralle, weil während wir nämlich dann da in Wuppertal auf der Bühne standen, schrieb die Suse, die ich jetzt Jahre nicht gesehen habe, mir auf einmal eine WhatsApp und sagte, ey, sehen wir uns gleich, ich habe diese Band gebucht. Und die hatte nämlich Bash, wo wir ja beide auch schon mal mitspielen, gebucht.
Ja, eigentlich auch gespielt
Bash. Weil wir haben ja schon gespielt. Und weil die bei der Stadt halt da irgendwie zuständig ist, hatte die diese Band gebucht und sagte, ja geil, dann sehen wir uns da gleich. Und ich sagte, ja nee, sorry, ich stehe in Wuppertal auf der Bühne. So, also Dreiecksbeziehung, man sieht, alles ist mit allem verbunden.
Schieß.
Auf jeden Fall habe ich mit, also ich habe ja schon mal erzählt, ne, zu viele Andreasse. Das heißt, ich war der Reini und der andere Andreas, in den ich reingerannt bin, war der Rose. Und die andere war halt die Suse. Und wir haben halt natürlich extremst viel Musik gehört von morgens bis abends, weil Suse hatte drei ältere Brüder, die ungefähr jede Schallplatte, die erschienen war seit 1960, keine Ahnung, stand in einem der drei Zimmer. Und die waren alle zum Studium unterwegs und so. Das heißt, man konnte jederzeit reinlatschen, sich die Platte holen. Und dann haben wir da Musik gehört ohne Ende. Und ich glaube, da war auch Led Zeppelin dabei.
Okay. Also bei mir ist es ganz einfach geschehen, kann ich sagen. Fing an mit meiner Musikerzeit. Ausgangsträgerpunkt habe ich ja des Öfteren hier schon mal durchblicken lassen. Dann habe ich ein halbes Jahr rum autodidaktet, habe dann meinen ersten Schlagzeuglehrer gefunden und er war seines Zeichens riesen Led Zeppelin-Fan und sagte, hier, alles cool. Und weil ich ja weiß, dass du Dave Grohl richtig geil findest, guck dir den Typen an. Das ist das Vorbild von Dave Grohl. So. Und dann hat er, das war gerade der Anfang von YouTube und da gab es irgendwie ein sein Live-Konzert komplett zu gucken oder so ausschnittsweise. Ich habe es angeguckt, dachte so, mein Herrn, also du konntest halt im Video sehen, boah, das ist richtig alt, der hat aber so krasses Zeug gespielt, also so wie jetzt krasse Drummer spielen, hat der halt schon 1968 gespielt, so das muss man muss sagen, ich mache mich mal gerade wieder unbeliebt, ne, habe aber schon Flugtickets wieder hier besorgt fürs Zeugenschutzprogramm. Ich finde ja, dass es so aus den guten alten, weiß ich nicht, 70s und 80s gibt's viele Bands mit tollen Songs, mit eher sehr durchschnittlichen Instrumentalisten. Und es gibt so eine Handvoll von Bands mit tollen Songs, die extraordinär unfassbar gute Instrumentalisten hatten. Und die absolute Superlative bilden da tatsächlich für mich Led Zeppelin unter anderem. Weil, Alter, sind das auch her noch. Ich habe John Paul Jones ja letztes Jahr live gesehen. Das sind richtig, richtig krasse Zocker. Also das ist also da ist überhaupt gar kein Kindergarten irgendwie, ne?
Nee, also da ist auch wieder natürlich, also John Paul Jones am Bass ist definitiv auch vorbelastet. Der kommt halt aus einer musikalischen Familie, hat mit 14 bei sich in der Schule schon irgendwie den Organisten gemacht und den Chor geleitet und abends mit Papas Tanzband dann eben die Bühnen gerockt, ne? Und der war auch schon in den 60ern als Session-Musiker und auch als Arranger für so kleine Acts wie die Rolling Stones oder so, Cliff Richard, Tom Jones, Everly Brothers, Burt Bacharach und so unterwegs. Und das heißt, der hatte auch schon eine Session-Musiker-Karriere, bevor Led Zeppelin überhaupt angefangen hat. So. Und ich glaube, er hat auch mit dem Plant, der ist da, glaube ich, auch Session-Musiker gewesen, darüber haben die sich eigentlich auch getroffen und dann, der hat bei den Yardbirds gespielt gehabt und dann sind die irgendwie auseinandergebrochen, da mussten die aber noch irgendwelche Skandinavien-Termine spielen, weil die halt gebucht waren und dann sind sie da als die New Yardbirds haben sie diese Gigs abgerissen, sind zurückgekommen und haben gesagt, das war doch eine coole Besetzung, weil das war im Prinzip schon die Led Zeppelin-Besetzung und dann haben sie dann einfach als Led Zeppelin weitergemacht, ne? Und ja, also auch John Paul Jones, krasse Basstechnik, spielt Fingerstyle, spielt Plektrum, spielt aber auch, da habe ich auch ein Beispiel, spielt halt einfach mal Keyboard oder Klavinett oder irgendwas in den Songs, so, ne? Und arrangiert und Song schreibt und ein paar krasse Riffs, die wir kennen, sind halt auch von ihm und so. Ein tierischer Typ. Und genau, also neben der familiären Vorbelastung hat der sich im Prinzip das Bassspielen beigebracht mit Motown und Stax Recordings, also den alten Soul-Haudegen, also mit James Jamerson. Er die jazzige Kante auf der einen Seite und Donald Duck dann eher die bluesige Kante auf der anderen Seite. Und gerade diese, ich sag mal, R&B-Blues-Geschichte und aber auch Funk. Also es gibt auch durchaus sehr funkige Sachen. Er spielt sehr synkopiert und das dann manchmal in einem Höllentempo.
Alle auch, spielen in dieser Band oft sehr synkopiert.
Ja, und was wir aber auch schon gesagt haben bei diesen alten Bands, dass da auch immer, also Jazz ist jetzt ein großes Wort, aber dass die auch immer irgendwie noch swingen. So,
ja,
ne?
Total.
Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Und genau, auf der anderen Seite ist halt gerade das, ist es das dritte Album, zu viel Informationen in der Vorbereitung letzten Tage. Ich glaube aber, das dritte Album ist dann für viele auch so die Geburtsstunde des Heavy Metal einfach so. Ne?
Oh ja. Kann man. Ist übrigens eins meiner absoluten, also in meinen persönlichen Top 3 der genialsten Gitarrenriffs ist natürlich Whole Lotta Love. Komm, wenn du schon so sagst, ich mach mal deinen Whole Lotta Love Schnipsel an. Wir müssen ja irgendwann mal hier auf Musik drücken, weil wir haben ungefähr 80.000 Hörbeispiele.
Ich habe gar nicht so viele heute.
Ja, aber ich dachte, ich fing an, ja, ich auch, weil keine Ahnung, aber du kannst doch nicht das jetzt weglassen. Ja. So, das geht ja nicht.
Den Schmerz hatte ich irgendwie bei 20 Songs.
Ja, genau. So, was haben wir?
Ich habe das Outro, glaube ich, einfach genommen, wo sie einfach abgehen und man hat diese Rechts-Links-Effekte, weil die haben ja auch die Aufnahmetechnik und das, was ging auf Platte, haben die natürlich quasi, um genau wie die Beatles oder so, haben die das auf das Next Level gehoben. Ne?
Ja, pass auf, wo du jetzt gerade sagst Beatles, jetzt hast du aber alle Knöpfe bei mir gerade gedrückt. Also anders als Andy habe ich jetzt nicht irgendwie Jahreszahlen und Sozialisierung für John Bonham recherchiert, weiß aber natürlich aus meiner Ausbildung, dass John Bonham, und das kann man natürlich auch hören, sehr Jazz-influenced ist. Es gibt so, ja, jede Menge Sachen, für die er sehr bekannt und gefürchtet und geschätzt war. Einer der ersten Drummer in dem Bereich, die eine absurd gute und schnelle Fußtechnik hatten mit dem Single-Pedal. Die John Bonham-Triole, also du kannst ja in der Zeit nie sagen, wer der Erste war, der es gespielt hat, aber John Bonham war jemand, der so einfach so 3-4 Sachen, das spielt jeder Drummer und jede Drummerin heutzutage noch und die Referenz ist immer John Bonham. So.
Auf jeden Fall, auch gerade die Kickdrum, ich hätte mir damals auf der als es die gute alte Musikmesse noch gab, war das Einzige, was mich von diesem T-Shirt mit der Kickdrum drauf und dem, da war dieser Film im Kino mit Kick It Like Beckham und gab es natürlich das Kick It Like Bonham T-Shirt. Ja, das Einzige, was mich davon abgehalten hat, dass es nur noch Größe S gab, das wollte keiner sehen.
Ja. Oh, ich würde vielleicht 10 Euro in Kasse schmeißen. Egal. Und das andere, was ich noch sagen wollte, deswegen habe ich gerade gesagt, drückst du bei mir alle Knöpfe. Keine andere Band in der Zeit hat so krasse Drum-Sounds gehabt wie Led Zeppelin. Es gibt so ein Fun-Fact, das war aus dem gleichen Jahr Beatles, und die Beatles waren ja auch schon bekannt für innovatives Sounddesign, aber wenn du das also wirklich mal nur auf der Schlagzeugebene siehst, ja, klingt Beatles halt wie 50 Jahre älter, wenn du quasi, ich weiß gar nicht was, ich glaube, das war, ich habe Let It Be, und das Album, wo Let It Be drauf ist, und ich glaube, das Led Zeppelin 2, und wenn du Augen schließt dazu, dann denkst du, ja, okay, also Ringo Starr hat irgendwo auf einer Toilette aufgenommen, ausgekleidet mit Tüchern und John Bonham irgendwie im Stadion und so, denkst du so, wie kann das aus dem gleichen Jahr kommen?
Und interessanterweise habe ich diese Woche noch mit der Pia in Schweden Online-Unterricht gemacht und die Pia sagte auch irgendwie, ich habe hier letztens noch, ich weiß gar nicht, Biografie oder ein Buch über Led Zeppelin gelesen und dass da die Geschichte war quasi, dass den Bonham erst keiner in der Band haben wollte, weil er so unfassbar laut gespielt hat und die bei Led Zeppelin gesagt haben, ja, aber irgendwas hat's doch, so, ne?
Das ist irre. Also der Drum-Sound, also wir reden da wirklich über Ende der 60er, Anfang der 70er und der Drum-Sound ist in mancher Hinsicht immer noch so eine Art Benchmark. Also da waren die wirklich Dekaden allem voraus.
Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wann ist denn My Generation von The Who, aber da finde ich ja immer, dass der Drum-Sound auch gerade in diesem Filz so übersteuert ist, so wie wenn das bei der Muppet-Show, wenn das Tier Schlagzeug spielt, so dass das so ein bisschen Comedy-mäßig schon fast kommt, weil das so am Rand ist, die Technik zum Zusammenbrechen zu bringen, ne, von der Dynamik.
Ich gebe mal hier eben schnell ein, ich muss mal wissen. Okay, das ist einer von den späten. Wir machen mal, ich mach das mal nebenher. Wir machen jetzt erstmal hier, komm, wir machen mal Musik, sonst werden wir nie fertig heute hier. Was wollte ich? Hurlitzer Love. Du hast das Outro, ich hab das Intro, dann fange ich an.
Ja.
Erstmal dieses Gitarrengriff. Also, habe ich gerade schon gesagt, das ist so in meiner persönlichen Top 3. Also, jedes Mal, wenn dieses Gitarrengriff kommt, ist das drückt bei mir alle Knöpfe irgendwie. Ja, love it. Love it. Und einfach da schon der Sound. Jetzt gebe ich live gerade bei Google ein, Hold on a Love, von wann das ist.
Hör ja, und mal, wenn jetzt der immer dieser Gitarrenslide, der ja so vom linken Ohr diagonal ins rechte Ohr rutscht. So, ja. Ne? Das ist auch geil einfach. Ja.
Also wir reden hier, der Song
70, 71?
69.
69, doch. Ach ja, klar, sicher. Erstes Album. Oder die ersten beiden sind direkt 69 rausgekommen.
69. Hör dir mal den Snare-Sound an. Das ist, sorry, warte, ich mach mal dein Beispiel an. Das ist verrückt. Dieser Backbeat-Verschieber. Hm. 1969 ist es eigentlich. Das kannst du eigentlich gar
nicht. Ja, und die waren ja auch noch berüchtigt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, ne? Also nicht nur Studio, sondern die hatten halt einfach alles, ne? So, und dann immer der, so dieses. Der Sänger und der Gitarrist natürlich so als die beiden Gegenparts im Vordergrund so, das ist schon tierisch. Und wenn man einfach sich den Output anguckt, Led Zeppelin 1,69, Led Zeppelin 2,69 auch auf Tour recorded rund um die Welt in irgendwelchen Studios und dann haben sie das hingekriegt so, ne? Dann Led Zeppelin 3,70, Led Zeppelin 4,71, dann Houses of Holy 73, Physical Graffiti 75 und dann erstmal ein bisschen Päuschen quasi, ne? Und John Bonham ist dann ja 1980 gestorben.
Sehr tragisch. Gestorben. Sehr jung, sehr tragisch.
Ja. Ja.
An seinem eigenen erbrochenen zu exzessiver Alkoholkonsum. Und danach hat sich auch die Band erstmal aufgelöst. Das haben sie dann im Dezember, glaube ich, bekannt gegeben. Ich glaube, es ist im September oder Oktober ist es passiert. Und zwei Monate später gab es dann sowas wie so eine Pressemitteilung, dass sich die Band erstmal auflöst.
Ja.
Schon sehr tragisch.
Ja. Genau. Also und was ich gerade schon sagte, also die ganze Band einfach tierisch technisch versiert, ne? Mhm. Und also John Paul Jones Fingerstyle gespielt, Plektrumspiel, auch Slapping, ganz viel Slide-Gedöns, ne? Und dann eben auch noch andere Instrumente und Arrangieren und so. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ich glaube da auch, ich habe so ein paar Mixes gemacht, wo ich die Basslinie ein bisschen und die Drums teilweise mit in den Vordergrund gemischt habe, wenn wir mal Good Times, Bad Times einfach mal hören.
Ach, du hast direkt rumgefunden mit dem Logic-Ding, oder was hast
ja,
du?
Ja, sicher. Ich muss das da ausprobieren.
Ach stopp, verdammt, das ist meiner. Warte. So, Good Times, Bad Times.
Ah.
Weißt du, was ich einfach auch an John Paul Jones... Was ich an dem Typen auch einfach so großartig finde, mir fällt auf, ich habe den tatsächlich, warte mal, ich muss mal einmal kurz was gucken, bevor ich jetzt richtig, richtig dummen Stuss erzähle. Aber ich meine, ich habe ihn tatsächlich schon zweimal live gesehen.
Okay.
Ich muss
also
mal,
das, Sag mal, ich erzähle in der Zeit, also das Tonmaterial, was die natürlich ganz viel benutzen, ist ganz viel Blues-Tonmaterial. Das heißt, mixolydisch ist die Tonleiter, das ist eine besondere Dur-Tonleiter, die hat diesen Halbtonschritt, wie man den aus dem Blueslauf kennt. Ne? Aber er macht halt auch mit, also das ist ja total melodisch und busy, diese Linie. Und das sind die drei einfachsten Töne, die bei mir jeder Anfänger lernt. Das ist der Grundton, die Quinte und die Oktave. Und da macht er einfach nur ein bisschen hin und her. Da kommt der Dur-Dreiklang, auch ein total einfaches Tonmaterial. Und dann geht's wieder wie geht der Song dann? Chromatisch zum E, genau. Das heißt, die einzelnen Bausteine sind echt simpel, aber einfach geil natürlich gemacht und kreativ und schnell und so zusammengefügt.
Ich habe John Paul Jones schon zweimal live gesehen. Das ist ja jetzt wirklich hilarious. Oh Gott, ich bin so ein Otto. Nur damals wusste ich gar nicht, dass das der Bassist von Led Zeppelin ist. Ich dachte nur so, ey, krasser Bassist. Ich habe ihn das erste Mal, das muss so 2009 rum gewesen sein, mit Them Crooked Vultures gesehen.
Ah ja, klar.
Ein Spaßprojekt mit Dave Grohl an den Drums,
Super Josh Groove. Omi. Ja.
Genau, und eben John Paul Jones. Genau, ich denke, die habe ich doch live gesehen, das war doch auch John.
Tatsächlich. So, wollen wir dein Wissen mal weiter testen? Die haben ja dann aber nach dem Tod von John Bonham zum Beispiel bei Live Aid gespielt.
Ja, Phil Collins an den Drums,
Schade.
Ja, ja, wobei, ich bin ein riesiger Phil Collins-Fan, wobei seine Performance da doch sehr vom Stress geprägt war, weil der so verrückt war, an beiden Live-Aids am gleichen Tag teilzunehmen.
Oh.
Als einer der Schirmorganisatoren dieser Veranstaltung hat er also sowohl in London als auch in Philadelphia, also ist mit der Concorde noch rüber.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gab's noch die Concorde, ja.
Genau, und hat ja nicht nur Schlagzeug mit ungefähr allen gespielt, sondern ja auch noch ein bisschen was gesungen. Das hat er gelegentlich auch mal gemacht, dieser Film.
Ah, ja. Hast du auch noch ein Good Times, Bad Times Schnipsel?
Ja, natürlich. Komm. Heutige Step.
Ja. More Cowbell.
Da konntet ihr Zeuge werden, der sogenannten John Bonham Triole. Unter anderem, da gibt es sozusagen so zwei.
Der hatte noch kein Doppelpedal, ne?
Nee, das macht man schon mit einem Fuß. Genau, und auch da wieder der Sound und alles. Und das Angeswingtes, ne? Wenn er fällt, das ist immer so ein bisschen geswongt, ne? Das ist immer geswongt. Komm, soll ich mal einen raushauen hier?
Ja, hau mal.
Also, das ist natürlich jetzt nur so ein kleiner Schnipsel, weil Moby Dick geht ja in der Regel gerade in der Live-Version durchaus auch mal etwas länger. Genau, wir reden hier über die Studioaufnahme, einen kleinen Auszug aus Moby Dick, das Schlagzeug-Solo-Stück von John Bonham. Also da ist eigentlich vorher noch ein bisschen Bandbegleitung und so und dann bricht er komplett aus und das hat auf Konzerten mal bis zu 45, 50 Minuten gibt's Aufnahmen. Schlagzeug-Solo. Genau, keine Angst. Hier nur ein kleiner Auszug, aber nur so mal fürs Gefühl. Das ist halt, ist das auf dem 1 oder auf dem 2 drauf? Das ist halt auch noch irgendwie so 1969. Wie kann ein Schlagzeug bitte so klingen? Also der einzige, der so geklungen hat, 1969.
Ja, es ist krass. Und die ersten beiden Alben sind ja noch ganz klar so Blues- und Rock-mäßig. Und dann kommt das dritte Album und das wird dann auch heavy. Und dann danach wird es dann, also öffnet es sich auch. Ich glaube, das vierte Album oder das fünfte ist ja, das vierte dann, wo es dann ruhiger ist, wo sie in Wales oder was da auf dem Anwesen aufnehmen und sich so ein bisschen einfach, glaube ich, durch die Landschaft und die Leute da wahrscheinlich im Nichts auf dem Dorf so ein bisschen, ist das alles so ein bisschen folky und so und da sind die Reaktionen der Leute auch so ein bisschen durchwachsen. Genau, also bei dir hat man jetzt natürlich gerade einfach gesehen, er hat's total drauf, aber zum Beispiel haben die es ja auch geschafft, total simple Sachen dass das ikonische Songs geworden sind. Das hier kannst du jedem, der nicht Bass spielt, in 5 Minuten beibringen. Mach mal Dazed und Confused an, aha, meinen Schnipsel. Also 2 chromatische Linien abwärts, 4 Töne, die direkt nebeneinander liegen.
Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you.
Lots yeah. of people talking. Yeah. Ist wahrscheinlich dann auch auf dem Album der Song der Songs drauf, der, wo du keinen Schnipsel zu vorbereitet hast, weil du dachtest, den nehme ich sicher, oder?
Genau.
Das ist, wir reden über den gleichen Song, ne? Ich habe dann mal den hinteren Teil des Songs, wobei auch das Intro einfach, es ist der ganze Song. Also das ist so, das, also es ist eine Unverschämtheit, dass wir das hier nicht komplett spielen dürfen, ne? Aber wir packen Links, wir versorgen euch mit Links. Aber ich mach
das, das Intro konnte ich mal auf der Gitarre damals.
Hör dir mal, ich sag mal, das ist eine versteckte Hommage an Stairway to Heaven. Hör dir mal das Gitarrenintro von The Pretender an.
Mhm.
So, aber hier dann eher so der, das Outro-Ding von natürlich Stairway to Heaven. Das ist einfach immer, das ja. ist immer magisch. Immer, oder?
Ja, also. Auf jeden Fall. Das, boah, und ganz schlimm, gut, wenn das im Radio kommt und die dann irgendwann ausblenden.
Boah, es gibt, also, ich finde, es sollte auf die Liste der Genfer Konvention ja. geschrieben sein. Es gibt, und bei manchen Songs darfst du eigentlich nicht.
Lebenslänglich, naja. Das gibt lebenslänglich. Ja. Eine Lieblingsnummer von mir ist What Is and What Should Never Be. Und da macht er so schöne kleine Schnipsel mit der Dur-Pentatonik. Da merkt man so die Soul-Einflüsse, was ich vorhin gesagt habe, so Motown, Stax Records, ne? Und genau, und dann macht er auch so ein hören wir einfach rein erstmal.
Sehr cool. Das ist, was aber wieder lauter gezogen, oder?
Ja, das ist wieder so ein Special Mix, den ich gemacht habe. Und was mir da aufgefallen ist, ich zeig's dir mal gerade.
Ja.
Ich habe hier die offiziellen Bassbücher
ja.
zu 1 und 2 ja, und 3 cool. und 4.
Ja.
Und wenn du dir diese isolierten Linien jetzt anhörst, dann guckst du in diese Bücher und denkst so, ja, da ist schon viel Schönes dabei, aber doch weit weg am, am Original vorbei. So, ne?
Ja.
Aber ist natürlich auch gemein, weil natürlich der Sound so dicht ist von der ganzen Band. Und was wir auch zum Beispiel bei den Red Hot Chili Peppers bei den Folgen gesagt haben, also hier ist keiner so einfach nur in irgendeiner normalen Begleitfunktion über längere Zeit, sondern jeder hat eine eigenständige Stimme, die auch was zum Song beiträgt.
Ja,
das
ja,
heißt,
ja.
passiert halt einfach unheimlich viel die ganze Zeit. Und genau. Und es ist aber, wenn man es dann analysiert, ne, ist es echt auch hier wieder, ich hatte vorhin schon diese eine Tonleiter erwähnt. Was ist das wohl für eine Tonart? Das ist dieses da, 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 da.
diese mixolytische Tonleiter, die kannst du halt, also wenn es einen Grund gibt, das zu üben, oder ein Song, der es auch nicht reingeschafft hat bei mir, der aber auch natürlich großartig ist, wie heißt er denn? Ah ja, Immigrant Song.
Bei mir hat das reingeschafft.
Der. Und dann gibt es diese tierischen Läufe und ich habe jahrelang immer gedacht, boah, irgendwann muss ich mir mal diese krassen Läufe angucken. Mhm. Und als ich das dann irgendwann gemacht habe, war ich schockiert. Erstens, dass ich es nicht gerafft habe und zweitens, wie geil das dann ist, weil auch da spielt er einfach nur diese mixolydische Tonleiter aufwärts. Das ist nämlich die ganze Zeit nur... einmal mehr wäre das gekommen. Aber total simpel, aber in der Musik, ne, ist das so krass irgendwie, da macht das sowas her.
Ich als Tontottel sag, das klang jetzt total auch nach diesem Einlauf in Bohemian Rhapsody. Das ist wahrscheinlich die gleiche Skala. Interessant. So, pass auf. Wo machst du weiter? Wo hörst du auf? Hier gibt's, das ist eh... aber du hast Immigrant Song, habe ich gesagt, habe ich sogar.
Ja.
Einfach weil... erneut, Bassdrum-Technik. Jetzt habe ich den hier nicht reingeladen. Sag mal, bin ich eigentlich... Das ist so unfassbar.
Gibt's ja nicht.
Doch, bei Roller. Warte mal eben. Das kann nicht sein. Achso, nee, das ist dein Ordner. Ich suche mal gerade eben schnell. Das ist ja richtig professionell heute wieder hier.
Ja.
Hä? Nee, oder ich habe es doch nicht gemacht. Nee, es kann eigentlich nicht sein. Ich habe vergessen, im MP3-Snippet davon zu machen. Das liegt noch in Logic. Dann gibt es jetzt keinen Immigrant-Song, den packen wir euch als Link rein. Aber du hattest ja gerade ein Hörbeispiel, jetzt bin ich wieder dran, ne?
Ja.
Gut, so, pass auf. Ihr kriegt zweimal den gleichen Song und dann sage ich kurz was dazu. Hashtag Top 5 legendärste Drum-Intros ever. Natürlich, warte, ich will noch einen zweiten hinterher schmeißen. Da gab es nämlich irgendwann mal eine Konzert-DVD, die ich so lange geguckt habe, bis sie kaputt war. Eine sehr interessante, wie sagt man das denn? Fusion, ne? Ich sag nur Fu Zeppelin. Das ist John Paul Jones und Jimmy Page, Dave Grohl am Schlagzeug und, möge er weiterhin in Power ruhen, Taylor Hawkins am Gesang.
Na, ja, krass.
Boah.
Und was ich sagen wollte, war, den hatte ich schon im Schnitt quasi und habe dann gedacht, ach, das macht der Dustin. das macht garantiert der Dustin.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, weil es einfach auch so gut ist. Ne? Also das Video verlinken wir hier mal drunter. Es ist auch einfach wie die spielen mehr als ein Zeppelin-Song.
Ja.
Das ist einfach brutal gut und die Energie ist natürlich absolut durchs Dach. Ne?
Ja, und also du hast natürlich auch Songs, Whole Lotta Love oder so, wo du so ein Riff hast, was irgendwie durchgehalten wird. Ich habe als nächstes mal als Beispiel den Lemon Song, der ist so bluesy und auch funky und da hat man auch diese R&B-Soul-Einflüsse definitiv drin und die Basslinie macht eigentlich den ganzen Song über so eine Evolution durch. Ne? Also das ist dann eher, ich sag mal, James Jamerson als Donald Duck Dunn, wo man die ganze Zeit was spielt. Und alle, die bei mir schon mal so einen Motown-Workshop mitgemacht haben, da gibt's Igor's Exercise, die einzige überlieferte Übung quasi von James Jamerson himself. Und die steckt in dem Song definitiv drin.
Okay, here we go, the Lemon Song. Baby, Ah, ich muss das hier einfach mal
die kurz zwischen. Ein oder andere Synkope hat sich auch, also ein Offbeat hat sich auch verirrt.
Ja. Genau. Ich muss einfach mal sagen, ne, also ich habe das ja auch gemerkt, ich bin total auch da wieder total jetzt im Rabbit Hole gewesen, die ganze Woche schon und dazu. Und ich glaube, dass das so eine von diesen ganz wenigen Bands ist, da kann man, ich sag mal, die Bedeutung, was das für die Musikentwicklung gemacht hat, das kann man gar nicht überschätzen.
Nee,
so, das geht ist nicht. Das ist echt irre, ne? Und das ist so krass innovativ, also einfach in dieser Kombination dieser Instrumentalisten, die sich da so zusammengefunden haben, das ist echt einfach der Wahnsinn. Also du findest ja wirklich in jedem zweiten Song, Zeppelin-Zitate so, ne? Also das ist echt einfach der Wahnsinn.
Ja, und du kannst auch die CDs alle reinlegen und du willst überhaupt nicht vorskippen. Also manchmal kramt man ja so alte Dinger aus der Jugend raus und denkt so, ganz nett, jetzt gehe ich mal drei Songs nach vorne oder so. Du kannst die Platten einfach komplett durchhören.
Ja. All killers, no fillers.
Genau.
das ist so. Komm, machen wir mal weiter hier. Ein Riff für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie oft das zitiert wurde. Letztens erst wieder bei Justin Timberlake gehört.
Aha, yeah. Genau.
Haben wir sogar mit Mind to Mode zitiert. Zu diesem mächtigen Sound.
Ja. Wer hatte das denn für einen Soundtrack gecovert? Und welcher Film war das? War das Godzilla oder sowas?
Kann sein, ey, das ist, weißt du, wie oft weißt du, wie oft dieses Riff irgendwie schon verwurstet wurde im Hip-Hop, im überall. Wie gesagt, ich habe letztens eine richtig, richtig großartige Live-Version gesehen von Justin Timberlake. Ich hatte dir doch auch dieses Tiny Desk-Ding.
Ja, das hatte ich vorher schon gesehen, habe ich auch geguckt. Auf jeden Fall tierisch.
Also, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Der Typ hat es ja wirklich drauf. Der kann richtig was. Richtig toller Sänger und so. Und der macht ja, wenn er dann groß spielt mit seiner Band, die hauen wirklich auf den Putz. Ne? Und da haben die, glaube ich, bei Cry Me a River war es, glaube ich. Im Outro haben die dann halt so ein Led Zeppelin Mosh mit Kashmir drin gehabt. Boah, aber es war so genial gelöst und so richtig gospelmäßig darüber geflext. Das war schon, also das war so, okay, Eskalationsstufe 15. So, ne? Das war richtig überragend. Aber klar, sicherlich eins der meist zitierten Riffs.
Genau, und Riffs sind sie eh ganz stark und wir haben vorhin auch schon so Bassfills gehört, ne, und Blues ist jetzt öfter gefallen und definitiv die beiden Pentatoniken beziehungsweise die Moll-Pentatonik mit der Blue Note noch, beziehungsweise die Blues-Skala, das ist so das Tonmaterial, was man eigentlich hier von früh bis spät hört. Und du hast auch schon was zu den Sound-Sachen gesagt und die haben auch mal viel ausprobiert. Ich habe beim nächsten Song, wo ich ein Hörbeispiel habe, nämlich bei Heartbreaker, habe ich gelesen, also der Bass ist verzerrt mit Distortion und die haben den durch so einen Leslie-Speaker geschickt, der sich ja dreht und dann so sowas macht. Ne? Das hört man, ich habe es nicht so richtig gehört. Also wenn ich es jetzt nicht gelesen hätte, dann hätte ich es vielleicht nicht rausbekommen. Und da ist auf jeden Fall, haben wir auch so Moll-Pentatonik-Sachen und da sind so coole Double-Stops, also wo der Bassist die in einer höheren Lage Grundton und Quinte gleichzeitig greift und dann so hochslidet. Hört euch das mal an. Die haben ja auch gerne mal krumme Takte eingeschoben, ne? Oh. Also dieser 5/4 da am Ende, der dann auch noch mit einem Dreierverschieber im 16-Bereich quasi
bedacht wird.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ja.
Ne? Also das, da sind ganz krasse Sachen drin, auch gerade mit diesen Dreierverschiebern machen sie ja, gerne klar. auch mal Sachen. Da gibt's einen Song. Normalerweise bleibt ja, wenn du so drei Sechzehntel Dreiergruppen machst in dem Takt, dann bleiben hinten zwei Achtel quasi über, um den Takt noch voll zu machen. Und manchmal lassen sie die dann einfach weg, sodass du nur einen Dreivierteltakt hast. Das heißt, du wirst schon durch den Dreier verschoben und dann ist da, wo die Vier sitzen würde, die nächste Eins und solche Sachen. Ne? Also da sind sie schon auf jeden Fall sehr fortgeschritten.
Naja, vor allem 1968. Ne? Also so, das muss man immer noch dazu sagen. Also irgendwann kam ja auch mal Rush dazu, aber das war wahrscheinlich 5-6 Jahre später. So, ne? Wobei du, fair enough, Ende der 60er, Anfang der 70er viel so psychedelisches Ott-Zeug auch hattest. Ne? Ich sag nur, hier hatten wir vorhin schon, ne? Phil Collins schätze ich auch als Drummer. Ich sag nur mal, die ersten beiden Platten, wo Phil Collins Drums gespielt hat bei Genesis. Uiuiuiui.
Ja.
Da weiß auch keiner, wo oben und unten ist.
Genau, wo wir gerade bei dem Thema sind und auch gerade bei so Verschieber-Sachen und so. Mhm. Also Bonham und John Paul Jones da als Tandem, die haben da einfach tierische Sachen gespielt in den ganzen Bereichen. Ne? Und der John Paul Jones hat da auch viele Phrasen oder Riffs komponiert und so. Mhm. Und Black Dog ist ja auch so ein Ding, was irgendwie krumm ist und ein tierisches Riff so. Ne? Ja. Und da habe ich mal ein Hörbeispiel auch und da kommt auch ein Verschieber drin vor. Jetzt allerdings nicht mal nur ein Dreierverschieber. Ich habe gesehen, du hast ein schönes YouTube-Video gemacht mit Gruppierungen. Ja. Und da sind wir jetzt hier im Thema nur noch mal Next Level. Also vielleicht hören wir das erstmal gerade.
Ja.
Das ist ein Fünfer dann, ne?
Ja.
Ja, und der Bass, also das war jetzt hier auch bearbeitet, weil der Bass-Sound geht eigentlich im Mix ziemlich unter und hier hört man so dieses richtig nasale Plektrum-Spiel dann auch. Und das, was ich meinte mit dem Verschieber, ist ein 9/16 Verschieber. Das heißt, 8/16 wären ja ein halber Takt. Und dadurch, dass das Riff quasi immer einen Ton länger dauert, verschiebt sich das immer von einem, ich sag mal, geraden Puls im 16-Bereich, also vom Puls oder dem Und, auf einen ungeraden, auf das E oder das T. Und das geht, was ist das denn wohl für ein, das wird sein. Das fängt dann auf dem E an, also quasi. Du bist halt nach dem Puls drauf und dann davor so, ne? Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Also so Dreierverschieber, okay, du hattest, glaube ich, in deinem YouTube-Video noch Fünfer, aber dann Neunerverschieber so, ja, hallo.
Ja, klar. Also ich sag mal Dreier, Fünfer, Siebener, ne? Klingt jetzt sehr nach BMW. aber klar, es geht natürlich um Odd-Groupings in binären Subdivisions und das ist immer da, wo spannend ist, aber nach 9 hört es meiner Meinung nach auch ganz ehrlich auf. So, das kommt schon vor, 9er Gruppen, aber wir betreten dann ganz schnell hier Vinnie Colaiuta und Sime Phillips Land, ne? Also
ja, das dann auch Dream Theater oder so, das ist dann nichts, was es so ins Mainstream-Radio schafft.
Nee, aber
so, ne?
Es ist, Black Dog ist wie ungefähr jedes andere Stück, was wir hier heute für euch vorbereitet haben, einfach ist jedes Mal auch eine Lehrstunde in Sachen so krass kann es sein und trotzdem musikalisch ja toll, ne? Also es ist ja nicht nur kompliziert, um kompliziert zu sein. Ich habe noch zwei, die ich unterbringen muss.
Ich habe noch einen.
Ja, dann mache ich mal erstmal When the Levee Breaks. Hashtag Drumsound. In der Regel hat John Bonham übrigens eine Ludwig Supraphonic in 14x6,5 Zoll Stahlsnare gespielt.
Habe ich sofort gehört.
So. Aber das war so eine von diesen klassischen Snare Drums, die ganz viele Drummer gespielt haben. Mhm. Hatte auch immer wieder mal Acolytes am Drumkit. Fing er dann an mit den Vista Lights, also mit diesen, ich sag mal, Plastikschlagzeugen, mit den Tupperdosen, durchsichtig.
Ich frag jetzt einfach mal und oute mich, was hatte der am Schlagzeug? Was für Lights?
Vista Light.
Und das andere, Acrolights, was hast du gesagt?
Ach so, Acrolight ist eine Snare von Ludwig und,
okay.
Und Vista Light ist eine Serie von Ludwig. Und das sind die Acryl-Drums, die durchsichtigen. Ah, okay. Genau, da war er so mit einer der ersten, wahrscheinlich Billy Cobham dürfte der erste gewesen sein, der das gemacht hat. Und John Bonham hatte irgendwann ein Stainless Steel Drum Kit, also auch Bass Drum und Toms aus Stahl. Also der hat schon auch viel rumprobiert, aber so dieses klassische Bonham-Ding ist sehr, sehr, sehr häufig Ludwig, Supraphonic, 14x6,5, gerne auch mal eine Black Beauty, wobei bei Black Beauty bin ich mir sicher, und dann so diese 15 Zoll Paisley, immer Paisley 2002er Becken und dann Sound Edge Hyatt, die hat unten so Wellen, deswegen kann man den Chick bei ihm auch immer so geil hören. Genau, und When the Levee Breaks ist natürlich auch wieder einer von den Songs, die einfach auch einen infernalisch guten Drum-Sound haben. Braucht man dann nicht mehr weiter ergänzen, glaube ich. Ne? Also, dass man darüber hinaus noch sehr saftig gespielt ist und das viel einfach, trotz dass das Pattern dicht ist mit den Bassdrums, einfach so, einfach da bleibt, wo es ist. Und dieses, ist einfach der Typ war eine Urgewalt. So, ne? Das kann man nicht anders sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und also, wie gesagt, John Paul Jones hat ja auch vor Led Zeppelin einfach schon in höchsten Kreisen gearbeitet als Bassist, Arrangeur und hat das danach auch weiter getan und hat dann irgendwann, allerdings relativ spät dann glaube ich erst, so quasi angefangen auch Solo-Alben und eine Solo-Karriere auch zu machen. Und da habe ich mir damals auch, das weiß ich, das wird wahrscheinlich sogar auch noch fast vor meiner Musikerzeit gewesen sein. Da habe ich so, geil, ein Soloalbum von dem Led Zeppelin Bassisten. Und das hat mich so ein bisschen überfordert, weil das auch sehr experimentell war im Vergleich zu Led Zeppelin und der da auch eine Menge multi-instrumental Sachen gemacht hat und so. Das müsste ich irgendwo in irgendeinem Karton haben. Das ist eigentlich, habe ich verdrängt seitdem. Das muss ich eigentlich mal raussuchen und nochmal hören. Ja. Und ich habe noch einen Song zum Abschluss, der so ein bisschen das auch featured, weil John Paul Jones da in die Tasten drückt und so quasi mit dem Klavinett und er nicht mit einem Bass, mit einer Bassline dem Song quasi seinen Stempel aufdrückt. Und der heißt Trampled Underfoot.
Alles klar, here we go.
Wir reden ja die ganze Zeit über Bass und Schlagzeug, aber natürlich ist, wenn man mal auf die Gitarren hört und oder was im Gesang abgeht, irgendwie, das ist jetzt auch nicht so schlecht.
Nee, ich sagte ja, da ist nirgendwo Kindergarten. Ja. Das ist, die können das alle ganz, ganz, ganz gut, ganz solide.
Ja, und dann gab es doch auch noch immer diese Legenden, die sich dann rankten, was die Texte bedeuten sollen. Das war doch immer so ein Riesending. War das nicht auch mit Led Zeppelin, wenn du den Song rückwärts abspielst, dann kommt das dabei raus?
Kein Plan, weiß ich nicht. Da war bei solchen Sachen bin ich meistens nie so am Start, ehrlich gesagt. Das kann ich dir nicht sagen.
Ich weiß, dass wir mal so eine Phase mit der Clique hatten, wo wir Sachen rückwärts gehört haben, um so Sachen auch zu entdecken weiß ich nicht, wo man sich dann schlapp gelacht hat mit 15, wenn da bei irgendeinem Song gemeint oder man dachte, da käme Start the Smoke Mariana. Smoke Mariana. Aber das sind dann so Zufallstreffer und man weiß nicht.
Ist ja jetzt auch nicht mehr so eine Sensation, ist ja seit dem 1. April auch total legal in Deutschland. Anyway, so ich habe noch einen und das ist eigentlich total, schließt unseren Kreis dann perfekt, weil unser Dave Matthews Konzert begann mit diesem Song. Und dieser Song ist eine Referenz, auf der sich immerhin festhalten, niemand geringerer als Jeff Porcaro, ja, jetzt auch kein Leichtgewicht in Sachen Schlagzeuglegenden, sagt, hey, den Rosanna Beat, den habe ich im Grunde genommen bei John Bonham geklaut.
Ja.
Und das ist natürlich Fool in the Rain. Und ich möchte nochmal abheben auf natürlich einen mega toll gespielten Drum Groove. Alles voll ausgecheckt. Alles richtig krasser, toller Halftime-Shuffle. Und der Sound. Aber ich liebe den Track einfach auch total. Ja. Ach, ey.
Tierisch. Den habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie, aber jetzt feiere ich den.
Es war einfach so großartig, dass sie das Konzert mit dem Song angefangen haben, so als Warm-up, um zu gucken, ob das Monitoring jetzt läuft. Und dann haben wir so eine schöne Version davon gekriegt.
Ja.
Und natürlich so eine andere Version als das da. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, Wahnsinn. Ach, ja, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Abrundung dessen. Und ich habe mein Herz ja schon ausgeschüttet, aber kann euch sagen, unmittelbar ist John Bonham auch für mich natürlich ein riesiger Einfluss, bedingt durch meinen ersten Schlagzeuglehrer, bedingt durch Dave Grohl, also jeder Rockdrummer, der älter ist als 40. Ich habe all diese Drum-Magazine gelesen, Drumhead Sticks, ja, als es die noch gab, Drums in Percussion, alle drei. Und bei jedem Rock- und Metal-Drummer, der quasi 15 bis 20 Jahre älter als ich ist, stand John Bonham, und alle, die so alt sind wie ich, die schrieben dann Dave Grohl. So, ja, das also unter größter Einfluss im Sinne von Schlagzeug, ne? So, und das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, und ich kann euch alle nur ermutigen, also vielleicht auch, wenn wir hier jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen haben, gebt euch da mal einen Deep Dive. Wir werden hier einige Links reinpacken. Guckt euch auch mal Live-Sachen an. Also das waren jetzt hier alle Studiosachen. Die Live-Sachen sind stellenweise noch genialer, weil die einfach eine brutale Qualität an den Tag gelegt haben und natürlich sehr frei in dem waren, was sie gemacht haben. Ne?
Ja, das aber war halt echte Kunst. Led Zeppelin sind auch nie irgendwie weg gewesen, weil ich habe da auch immer noch genug Jüngere, die damit um die Ecke kommen. Ne?
Ja,
und wenn es halt der Umweg ist, dass in irgendeiner Fachzeitschrift das neue Greta Van Fleet Album besprochen wird,
ja,
und dann gibt's diese Memes im Internet, weißt du, wo der eine Junge beim anderen abschreibt, quasi in der Klassenarbeit, ne?
Ja.
Und dann hast du halt da, wo das Original sitzt, liegt halt das Led Zeppelin Album auf der Schulbank, so, ne?
Ja.
Und und dann kommt man darüber drauf. Also ich glaube, die sind einfach, wie du schon sagtest, den Wert und den Impact kann man nicht überbewerten. Und
ja,
deswegen scheinen die auch immer präsent zu sein, auch wenn da ja schon ein paar Tage vergangen sind.
schon ein paar viele Tage, genau. Solange mich hier keiner meiner Schüler und Schülerinnen fragt, was bitte LED Zeppelin ist, dann du lachst, ne? Du unterrichtest keine Kinder.
Ja, LED Zeppelin ist gut.
Ja, 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 genau.
Was macht das Hashtag in der Note?
Genau. Ja gut, das habe ich nicht. Das ist dann eher deine Abteilung.
Ja.
Sehr gut. Was macht das Hashtag in der Note? Sehr gut. Hashtag E. Anyway, ihr Lieben, ich würde sagen, ich drücke mal auf den Button, ne? Und egal, ob es für euch jetzt Fool in the Rain ist oder Rock'n'Roll oder Black Dog.
Hauptsache grooved.
We'll be right back.